ARD. Showdown im Oval Office und das ganze Land hat mitgefiebert. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich sicherlich eine Menge guter Ratschläge anhören müssen für diesen Besuch und vielleicht waren da ja auch ein paar brauchbare Tipps dabei. Am Donnerstag war es soweit. Merz hat Trump in Washington getroffen und da gibt es viel zu analysieren. Hi, ich bin Linda Zervakis und hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jeden Freitag schauen wir zusammen auf die Bundespolitik. Wir dekodieren, was steckt dahinter, warum laufen Dinge so, wie sie laufen. Und das mache ich nicht alleine, sondern immer mit tollen Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt ist es Freitagvormittag und bei mir sind Anna Engelke und Markus Preis. Ihr beide seid quasi direkt vom militärischen Teil des Berliner Flughafens zu uns ins Studio gekommen, denn ihr habt Friedrich Merz auf seiner Reise zu Donald Trump begleitet. Und man kann sagen, man sieht es euch nicht an. Erstmal, wie toll ist es bitte, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Guten Morgen.
Vielen Dank für diesen roten Teppich, liebe Linda. Ja.
Wie lange seid ihr jetzt unterwegs?
Ich habe das gerade ausgerechnet. Wir waren jetzt 34 Stunden unterwegs. Wir sind am Mittwochabend um 22 Uhr losgefahren und sind heute Morgen um kurz vor acht, Markus.
Ja, Experimente im Raum-Zeit-Kontinuum. Wo sind wir? Wie spät ist es? Egal, wir sind gleich zurück.
Wie crazy ist das bitte? Okay.
Aber ich bin frisch geduscht, möchte ich nur sagen.
Ja, also das habe ich gerochen, das kann ich nur so weitergeben. Und Markus, auch du riechst gut, um das an dieser Stelle festzuhalten. Wenn wir schon dabei sind, wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr in der gleichen Maschine wie Friedrich Merz?
Ja, das ist bei uns anders als in den USA, wo der Präsident in seiner eigenen Maschine fliegt, Air Force One. Wir sitzen in derselben Maschine wie der Bundeskanzler, allerdings in der Eco, also der hat vorne seinen VIP-Bereich und kann auch schlafen, hat ein Schlafzimmer, hat noch ein Bad mit dabei. Wir sitzen hinten, aber es ist einfach super, dass wir im selben Flieger sitzen, weil wir dann zum Beispiel auch Hintergrundgespräche mit dem Bundeskanzler bekommen haben.
Der ruft dann und sagt dann, kommt mal nach vorne, in meine, wo es ein bisschen schöner aussieht und da können wir ein paar Sachen besprechen.
Also auf dieser Reise war es unglaublich voll, weil natürlich der Andrang riesig war, zu diesem Event da mitzukommen, so direkt. Deswegen ist die Art der Hintergrundgespräche ein bisschen anders. Da gibt es normal so einen kleinen Raum in dem Flugzeug, wo man dann eben reinpasst, weil da sonst nicht so viele dabei sind. Gestern und vorgestern auf dem Hin- und Rückflug war es halt so voll, dass dann der Bundeskanzler kommt. Und plötzlich steht er da, ein bisschen legerer manchmal, als er sonst so gekleidet ist. Und dann beginnt halt ein kleines Gespräch einfach, wo man ein bisschen fragt, wie gehen Sie da herein? Welche Erwartungen haben Sie oder wie war's?
Also ich meine, alle waren ja relativ nervös, weil wir ja wissen, im Oval Office, wenn es Staatsbesuche gab, sind die durchaus, wir erinnern uns an Zelensky oder an den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa, die sind ja öffentlich gedemütigt worden und wir hatten quasi ja alle ein bisschen Schiss, oh Gott, mal sehen, was er mit Merz macht. Wart ihr angespannt? War er angespannt? Oder haben sich alle Beteiligten entsprechend drauf vorbereitet?
Also wir waren sehr gespannt, würde ich sagen. Also wir mussten ja nicht angespannt sein. Es war eher so ein Gespanntsein. Wie wird's denn jetzt im Oval Office? Und bei Friedrich Merz habe ich schon den Eindruck gehabt, dass er angespannt war. Und er war aber auch gut vorbereitet. Also er telefoniert ja sowieso viel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs und dann hat er mit dem Stubb telefoniert. Das ist der Finne, das ist der, der mit Donald Trump Golf gespielt hat. Er hat mit Macron telefoniert, der war ja auch schon mal im Oval Office. Er hat mit Rutte, dem NATO-Generalsekretär, telefoniert. Und glaube ich, so hat er sich die unterschiedlichen, ich will gar nicht sagen Tipps, aber Erfahrungen so rangeholt und dann, glaube ich, vor allen Dingen überlegt, gar nicht so viel zu sagen, wenn er zusammen mit Donald Trump im Oval Office sitzt.
Aber es ist schon, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, auch ein bisschen befremdlich, dass politische Beziehungen zwischen zwei traditionellen Verbündeten wie Deutschland und den USA, die größte Volkswirtschaft der Welt und die drittgrößte, sozusagen auf so ein, ja, so ein Match irgendwie rauslaufen, ob sich zwei Leute gut verstehen und dass da bloß nichts explodieren soll. Also das zeigt schon auch, in welcher Zeit wir gerade leben. Und wir wissen auch, dass eben die Vorbereitungen entsprechend so gelaufen sind. Also dass Friedrich Merz sich sowohl die Auftritte mit Herrn Zelensky angeguckt hat, wo man eben genau analysiert hat auch, was ist da schiefgelaufen, was wurde da gesagt, wie wurde reagiert, was würde man da selber machen. Und eben er sich auch die positiven Auftritte angeguckt hat, zum Beispiel mit Mark Rutte, und versucht hat, daraus was zu lernen. Nur dass Außenpolitik sozusagen das Ausbreiten einer möglichst vorsichtigen Schleimspur ist, das ist schon, sagt auch etwas, in welcher Zeit wir gerade leben.
Ja, aber andererseits, so ist es halt. Also, weißt du, der Punkt ist, wenn du sagst, so ist mir doch egal und ich werde vergleichsweise offen sagen, dass ich das alles für absurd halte. Also, wir kommen ja auch gleich noch zu dem Gespräch. Also, Donald Trump, da sind ständig, müsstest du so mit dem Faktencheck dabei sein. Also, weil wir haben ursprünglich gehört, er hatte mit Putin telefoniert am Mittwochabend. Und da hieß es, das Gespräch sei eine Stunde 15 lang gewesen. Gestern im Oval Office sagte Trump dann, er habe ja 2,5 Stunden mit Putin telefoniert. Und so hast du das an ganz vielen Ecken und Enden. Und ich habe aber halt den Eindruck, das ist halt mit Donald Trump im Weißen Haus. Da musst du zusehen, dass du dir halt irgendeine Strategie überlegst. Und ich hatte den Eindruck, beim Bundeskanzler war die Strategie nicht so viel sagen und kommen lassen quasi. Und ich habe ja mal in den USA gearbeitet und hatte da Freunden auch Bescheid gesagt, dass wir da jetzt rein und raus fliegen. Und eine Kollegin ist auch Journalistin und die schrieb dann den Tipp, tell your guy, und damit meinte sie dann den Bundeskanzler, tell your guy not to look in his eyes and lay low. Also ihm nicht in die Augen gucken, weißt du, wie so ein wildes Tier, guck ihn nicht an. Ne? Und ansonsten halte dich zurück. Und ja,
so. Hast du es weitergegeben?
Ich habe es an seinen Sprecher weitergegeben.
Mhm. Aber gut, also das, was man so mitbekommen hat, war auch eher, okay, nicht provozieren lassen. Wenn man denkt, da würde ich jetzt was zu sagen wollen, mache ich jetzt mal lieber nicht, um den Präsidenten ruhig zu halten.
Aber ich glaube, er hat schon, also der Bundeskanzler hat sehr genau gewusst, welche Message er da teilweise setzen will, vor allen Dingen mit Bezug auch auf die Ukraine. Ich glaube, er hat sich sehr genau überlegt, wie man Trump und die USA loben kann, ohne dass es peinlich wird. Mhm. Das hat er auch an ein paar Stellen gemacht. Mhm. Also einfach nochmal wirklich unterstrichen, was tun die USA für die Sicherheit Europas, was haben sie auch historisch gemacht, und hat dann auch eben rhetorisch immer nochmal nachgeschoben, ja, wir haben euch viel zu verdanken, we owe you. Und das war schon, merkte man, er hatte seine Punkte, hat gewartet, wann der Moment dafür kommt, und hat dann sozusagen das Programm abgespult, was ihm, glaube ich, dann nicht nur spontan eingefallen ist, sondern was er auch sich vorher sehr genau überlegt hatte. Und ich glaube auch zum Beispiel, die Anspielung auf den D-Day, wir haben ja heute den 6. Juni, also heute ist der Jahrestag der Landung der alliierten Truppen in der Normandie, die ja im Prinzip ein Wendepunkt dann endgültig im Zweiten Weltkrieg waren. Dass er das dann sozusagen da so parat hatte, glaube ich, das ist ihm nicht da im Sessel eingefallen, sondern das war gut vorbereitet, um da eben zu zeigen, die Amerikaner, wenn die aktiv werden, wenn die sich wirklich entscheiden, dann können sie einen Krieg beenden. Und in dem Fall hat er, so hat er es ja auch direkt ausgedrückt, können sie das und hätten jetzt auch wieder die Gelegenheit, einen Krieg zu beenden, wenn sie sich richtig engagieren würden. Nicht militärisch, sondern mit Sanktionen gegenüber Russland.
Und das hat er ja alles auf Englisch gemacht. Mhm. Es war ein bisschen mehr Platz im Flugzeug, weil die Dolmetscher hat er zu Hause gelassen. Und da ist ja Trump auch durchaus drauf eingegangen.
Mr. President,
you speak English because you speak such good English. Is it as good as your German, would you say? Do you feel more comfortable?
No, it's not my mother tongue, but I try to understand almost everything and to speak as good as I can.
Very good. You know, it's an achievement, actually.
Thank you. Ich fand es erstaunlich, dass offenbar Donald Trump genau beurteilen kann, wie gut das Deutsch von Friedrich Merz ist. Ja. Weil so gut ist nämlich fast sein Englisch auch.
Aber man freut sich da schon.
Ja, aber du merkst den Ton. Also du merkst daran, dass Donald Trump Friedrich Merz bei diesem Treffen nichts will.
Mögen möchte.
Genau. Okay. Ne, also du hörst das ja so, dieses Zugewandte, und das haben wir ja auch zwischendurch dann immer wieder gesehen, wie Donald Trump sich so an Friedrich Merz gewandt hat. Und dann hat er ihm ja auch mindestens einmal ans Knie gegriffen. Mhm. Und so, also gegriffen, gefasst.
Ja, ja. Also unter Männern, also so wohlwollend, hey, Kumpel.
Hey Kumpel, ne? Lach doch mal über meinen Witz.
Ja. Ja, gut, er ist auch, es geht so witzig, Donald, but das besprechen wir beim nächsten Mal.
Aber ich muss auch sagen, the beauty of the English language verdeckt auch einiges. Ne? Also da sind auch so ein paar Szenen drin, wenn man sich das genau eigentlich überlegt, was da gesagt wurde. Und da geht es jetzt gar nicht um inhaltliche Fragen. Zum Beispiel, als er irgendwie sagte, Friedrich ist ein großartiger Typ. Er ist auch ein schwieriger Typ. Ne? Also du möchtest ja nicht, dass ich sage, du bist kein schwieriger Typ.
Können wir gerne nochmal reinhören, haben wir da.
First of all, I'm glad to meet because I've been dealing with the chancellor and he's very, very good man to deal with. He's difficult, I would say. Can I say that? It's a positive.
Go ahead.
You wouldn't want me to say you're easy, right?
No.
Yeah, he's a very great representative of Germany. I think all we want is just going to have a good relationship. The rest will just sort of follow very easily.
Und da hörst du ja, kein Leichtgewicht, sagt Donald Trump. Und alles, was wir möchten, ist ein gutes Verhältnis zu Deutschland. Und das ist letztendlich so auch die Aufgabe von Friedrich Merz gewesen, die er sich selbst mitgenommen hatte ins Oval Office. Er wollte ein gutes Verhältnis aufbauen zu Donald Trump. Mhm. Das war wirklich so die Bottomline, die Grundbotschaft, das Ziel, mit dem können.
Das hat er sich ja auch im Vorfeld so vorgenommen. Ich glaube auch schon beim Gastgeschenk, was er ihm mitgebracht hat. Das war ja die Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Bad Dürkheim oder wie wir ja auch sagen,
Kaltstadt.
Ja.
Kaltstadt. Und in Bad Dürkheim hat nämlich Friedrich Merz seinen Wehrdienst abgeleistet. Ach. Und dann hatten die Schnickschnack schon im ersten Telefonat, das am Donnerstag nach seiner etwas humpelnden Wahl zum Bundeskanzler war, also 4 Wochen her, da hatten Trump und Merz telefoniert und da haben sie schon diese Verbindung festgestellt. Kaltstadt und Bad Dürkheim.
Also ist gut angekommen, das Geschenk?
Was sehr gut angekommen. Und der Großvater heißt Friedrich.
Also es ist ein Match, ne? Oder?
Ja.
Es ist
Mensch, aber mindestens so wichtig wie diese tolle Geschichte ist auch, dass das in einem richtig fetten, goldenen Rahmen präsentiert wurde. Und das war auch kein Zufall, dass das so gemacht wurde.
Also es gibt ja auch einen schönen Ton dazu, wie man quasi diese Freundschaft besiegeln kann.
Ich fahre zurück mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann.
Ja, das wollen wir ihm jetzt mal glauben.
Also auf Englisch kann er das in jedem Fall.
Ja.
Und du hast ja vielleicht auch noch mitbekommen, dass er nicht nur, also Friedrich Merz hat nicht nur die Geburtsurkunde von Donald Trumps Großvater mitgebracht, sondern er hat ja auch noch einen Golfschläger mitgebracht. Und da ist die deutsche Flagge und die amerikanische kreuzen sich so. Und es gibt ein Bild davon, wie Donald Trump diesen Golfschläger schon, ist so ein bisschen in Richtung Minigolfschläger geht das eigentlich, aber auf jeden Fall im Oval Office ausprobiert. Das gab es auch.
Es ist gelungen, ne?
Der Bundeskanzler hat auch was geschenkt bekommen.
Mm. Oh, was denn?
Eine Pilotenjacke zum Beispiel.
Eine getragene von Donald Trump oder eine frische?
Mit Original Axel Schweiß.
Und das Patent der Flight Machine.
Gebrüder Wright.
Ja. Im Prinzip auch so ein faksimiliertes Auszug aus diesem Patent, auch sehr schön gestaltet, ohne goldenen Rahmen. Also beide scheinen sich gut zu kennen.
Genau, Merz ist ja Pilot, ne? Genau. Also von daher war sozusagen da. Also das ist
weißt du, sie haben beide schon
okay.
So. Und dann gab es so einen kleinen Hiccup, weil Kai Diekmann, der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung, behauptet hat, er habe Donald Trump auch schon so diese Geburtsurkunde von Donald Trumps Großvater geschenkt. Aber ich glaube, das erschüttert jetzt die neu gewachsene Freundschaft zwischen Friedrich Merz und Donald Trump nicht so.
Genau. Lass uns das Herzchen drumrum lassen, okay? Ich habe euch ja gebeten, dass ihr mir auch gerne eure Fragen schicken könnt. Und Sabine hat das gemacht. Sabine möchte gerne wissen, wo hat Friedrich Merz übernachtet? Schläft er dann im Hotel oder gibt es da einen Sonderraum für Staatsgäste?
Der hat übernachtet im Blair House. Das ist das Gästehaus der amerikanischen Regierung bzw. des Präsidenten direkt gegenüber vom Weißen Haus. Das ist ein sehr, sehr schönes Anwesen mit, glaube ich, 119 Räumen, 14 richtig schöne Gästezimmer für eben ausländische Delegationen. Und wenn ich das richtig im Kopf hatte, hat Eleanor Roosevelt das mal eingeführt, weil früher die Gäste direkt im Weißen Haus übernachtet haben und dann ist ihr dann nachts irgendwie im Pantoffeln der Churchill entgegengekommen. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen, glaube ich, noch neuen Real Estate irgendwo anders. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Wir waren da auch drin. Und an so einem ganz sonnigen, schwülen Washingtoner Tag da im Hof zu stehen unter den Bäumen. Es ist schon eine tolle Location und das hat Friedrich Merz auch so wahrgenommen.
Also ist das eine besondere Ehre auch?
Das ist eine total besondere Ehre und genau so war es auch gemeint. Das ist schon mal so ein Stückchen des roten Teppichs gewesen, den Trump jetzt für Merz ausgerollt hat. Und wenn du vor diesem Blair House stehst, das sieht erstmal nach gar nicht so was Großem aus. Und dann haben wir aber gelernt, dass es größer ist als das White House und auch die Art und Weise, wie wir dann zu unserem Gespräch mit Friedrich Merz gegangen sind. Wir kamen uns vor wie in einer Netflix-Serie, weil du unten durch so eine Art Lieferanteneingang reingegangen bist. Also die Journalisten, nicht Friedrich Merz. Friedrich Merz wird ordentlich durch die Tür gegangen sein. Aber wir sind unten durch diesen Lieferanteneingang reingegangen, dann durch die Küche. Und
Wäscherei.
Du kamst dir wirklich vor, weißt du, wie in so einer Netflix-Serie. Und wir waren dann ganz begeistert über diesen Weg, der sich so durchschlängelte, bis wir dann halt an dem Ort waren, wo wir sein sollten. Und auch noch was Tolles an dem Blair House ist, du hast das ja so schön gesagt, Markus, was wir für ein wunderbares Wetter hatten. Und du kannst dann zu Fuß vom Blair House zum White House gehen. Das sind 100 Meter, wenn überhaupt. Und das ist natürlich was sehr, sehr Schönes.
Aber ihr seid jetzt nicht diesen Weg gegangen, um ins Oval Office zu kommen?
Nee, weißt du, wir hatten ein Gespräch mit Friedrich Merz vorher.
Ah, okay.
Und also bevor das alles angefangen hat, dieser Rums-Bums-Termin im Weißen Haus, wir haben ihn morgens um 8, weil es war jetzt ja mit der Uhrzeit eh alles egal.
Für uns war es ja schon 14 Uhr.
Ja, ne? Und ist ja egal, dass wir um 2 oder um 3 im Bett waren. Und wir hatten ihn vorher getroffen. Und um ihn dann im Blair House treffen zu können, sind wir durch den Lieferanteneingang gegangen.
Okay. Also alle sind angekommen und so. Jetzt beamen wir uns mal ins Oval Office. Das, was wir so an Fotos und an Aufnahmen gesehen haben, sehr männerlastig, muss man sagen. Also es sitzt der Vizepräsident da, J.D. Vance, es sitzt der Außenminister, habe ich gesehen, Rubio war da.
Der Finanzminister,
genau.
Es gab eine Frau, Susie Wiles, das ist seine Chief of Staff.
Was ist das nochmal genau? Was macht die genau?
Das ist seine Büroleiterin, also an der muss alles und muss jeder vorbei. Oder kommt auch nicht vorbei.
Aha. Und die entscheiden dann letztendlich auch, wer dann von den Journalisten da mitsitzen darf? Oder wie wird das?
Das macht das Presseteam. Also das macht auf der deutschen Seite der Sprecher Stefan Cornelius mit seinem Bundespresseamt-Team. Und auf der White House-Seite macht das auch das Presseteam.
So, und hattet ihr die Gelegenheit, dann auch direkt eine Frage zu stellen an Donald Trump?
Wir waren drin und wir haben mehrere gestellt.
Erzählt mal.
Ich weiß auch nicht, wie das kam, durch unsere unglaubliche Präsenz einfach.
Ist das sonst schwieriger? Also ist das sonst auch, dass man da sitzt und er ignoriert
also
einen?
Also ich fand, es war ein Termin, der sehr geordnet abgelaufen ist. Und wir haben auch mit dem Presseteam von Trump dann hinterher nochmal gesprochen. Die meinten auch, das war ein ganz angenehmer Termin, weil es halt da drin auch häufig zum absoluten Shouting-Match kommen kann. Ich kenne das so von NATO-Gipfeln auch. Da ist wirklich ein Geschrei. Es ist vollkommen unübersichtlich und er guckt dann einen an, you. Mhm. Das war da drin einfach ein bisschen ruhiger, ich glaube auch, als es sonst ist. Und wir standen noch günstig, direkt quasi ihm frontal sozusagen gegenüber. Und dadurch hatten wir die Gelegenheit, dann quasi auch ein bisschen Blickkontakt aufzunehmen und ein bisschen zu fragen.
Bei mir war das so, ich stand hinter der Couch, auf der die Berater von Friedrich Merz saßen. Also quasi so, wenn man auf Friedrich Merz und Donald Trump guckt, war ich so auf der linken Seite. Und Markus war so etwas
geradeaus. Ich hatte die Rubio- und Vance-Perspektive.
Okay, genau, also wir waren gut aufgeteilt.
Und waren ganz brav alle.
Ja, und wenn du dann, und das ist wohl auch so ein Ding, wenn du dann halt einfach weiterredest, wenn du sagst so Mr. President, und dann halt deine Frage stellst, dann kann das auch was werden.
Okay, und was konntet ihr fragen? Und habt ihr auch eine Antwort bekommen?
Also ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie er nach den ganzen Telefonaten mit Putin einschätzt, welches Spiel der spielt. Haben wir eine Antwort bekommen? Wir haben ganz viele bekommen. Also er hat auch sehr viel darüber geredet, dass natürlich der Krieg bei ihm nie begonnen hätte, dass er auch Indien und Pakistan vom Atomkrieg abgehalten hat. Er hatte kurz einen Schlenker gemacht zu den Spritpreisen in den USA. Aber er hat dann eben auch gesagt, er hat den Eindruck, dass dieser Konflikt jetzt noch weitergehen muss irgendwie, weil durch die Angriffe der Ukraine aus seiner Sicht auch Putin, das hätte er ihm auch gesagt, jetzt zurückschlagen muss. Und ich fand das schon ja auch schwierige Analogien, die er da gemacht hat. Ne? So Kindern, die sich da schlagen und da muss man die auch sich noch ein bisschen weiter prügeln
also
lassen.
Also bezogen auf Russland ja. Und Ukraine sind sozusagen die Kinder. Ne?
Ja.
Und ich hatte gefragt, ob er denn die Ukraine weiter unterstützen würde, weil es ja bekannt ist, dass er eigentlich besser mit Putin kann und sich zu dem mehr hingezogen fühlt und dass er Selenskyj sehr kritisch sieht, weil der ukrainische Präsident Selenskyj in der ersten Amtszeit mit dazu nicht beigetragen hat, aber in Donald Trumps Wahrnehmung dazu beigetragen hat, dass es das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gab. Das ist auch eine längere andere Geschichte, aber jedenfalls gibt es etwas an Selenskyj, was Donald Trump nicht mag. Das konnten wir ja auch alle im Februar sehen, als Selenskyj im Oval Office war. Und deswegen diese Frage, weil die USA eben so wichtig sind für die Ukraine und auch, dass die Ukraine weiter sich gegen Russland verteidigen kann, diese Frage, würden die USA die Ukraine weiter unterstützen? Und dann sagte er, ja sicher, und ist dann aber auch wieder so weggelaufen. Mhm. Und das sind ja, glaube ich, sowieso so Antworten von Donald Trump, dass er das nimmt, was du fragst, und dann läuft er irgendwo hin.
Mhm. Was ich interessant fand, war wirklich diese Konstellation, dass alles auf diesen Mann da drin ausgerichtet ist. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, Rubio und der Außenminister und J.D. Vance, der Vizepräsident, saßen da sozusagen brav auf der kleinen Couch und haben dazugehört. Und wenn man das sieht, ne, alles ist auf Friedrich Merz, ist auf ihn ausgerichtet. Die Abteilungsleiter aus dem Kanzleramt, der Regierungssprecher gucken auch genau, hoffentlich geht das jetzt nicht in die falsche Richtung, hoffentlich kommt jetzt nicht dieses Thema, wie machen wir das? Die Spitzenpolitiker aus den USA sitzen da eine Dreiviertelstunde daneben. Ich glaube, die haben ja sonst auch irgendwas zu tun und sitzen einfach nur dabei und sagen nichts. Alles nur bloß nicht Trump jetzt hier sozusagen aus der Balance bringen, nicht verstören, nicht irgendwas auslösen. Das ist schon, finde ich, für so einen demokratischen Staat, wo auch irgendwie Diskussionen sein sollten und so, ist das schon ein bisschen, fand ich, befremdlich.
Fast schon
so monarchisch irgendwie.
Sonnenkönig. Ja. Also ich meine, weil ja auch alles Gold ist in diesem Oval Office. Du hast ja kaum noch einen Platz an der Wand, wo nicht irgendein Goldrahmen hängt.
Lots of beautiful things happen in this room.
Aber dann fragt man sich, was bringen diese Treffen denn dann eigentlich, wenn alle nur noch darauf bedacht sind, oh Gott, bloß nicht den amerikanischen Präsidenten durchdrehen zu lassen. Also konnte Friedrich Merz denn inhaltlich Punkte unterbringen, die ihm wichtig waren?
Das konnte er in jedem Fall. Also bei dem Thema Ukraine hat ja Markus gerade gesagt, dass Donald Trump da so rangeht, dass beide verantwortlich seien, gleichermaßen die Ukraine und Russland. Da hat Friedrich Merz, wie ich finde, den sehr wichtigen Punkt gemacht, dass die Ukraine sich verteidigt und Russland angegriffen hat und dass Russland auf Zivilisten zielt und die Ukraine auf militärische Ziele in Russland. Also der Punkt war sehr wichtig. Wenn Friedrich Merz das nicht gesagt hätte, hätte ich das als sehr schwierig empfunden. Und was ich interessant fand bei dieser Pressebegegnung, die war ja so ungefähr eine knappe Dreiviertelstunde lang. Und am Anfang war Friedrich Merz wirklich angespannt, das konnte man sehen. Also der war doch da sehr aufrecht und angespannt in seinem goldenen Stuhl und das ließ dann mit der Zeit nach. Aber ich fand, das hat durchaus gedauert. Und dann gab es diesen einen Moment, da sagte Donald Trump, und jetzt die letzte Frage. Und die letzte Frage stellte ein Amerikaner zu einem Thema, ich glaube, es ging dann nachher wieder um Joe Biden, dann kommt ja gleich so ein Rant von Donald Trump. Und da hast du gesehen, wie Friedrich Merz kurz seinen außenpolitischen Berater angeguckt hat und so genickt hat, so dieses,
wir haben's
okay,
geschafft.
Wir sind durch. Und das war interessant, weil ich stand ja hinter diesem Sofa und konnte das deswegen sehen. Und du hast wirklich so gesehen, puh, alles klar, jetzt das ist die letzte Frage, die hat mit Joe Biden zu tun und nicht mit mir. Wir haben's.
Okay.
Aber auf die Frage, welche Punkte hat er untergebracht, er hat schon wirklich ein, zwei gemacht, also den zur Ukraine. Und ich fand es auch interessant zu beobachten, dass das wirklich das offensichtlich auch aus seiner Sicht das wichtigste deutsche Thema war. Ein anderer Punkt, den er sehr klar gemacht hat, ist, dass Deutschland jetzt richtig viel Geld für Verteidigung ausgibt. Bis zu dem Punkt, dass Trump ja dann sozusagen das bekannte Beaumont sozusagen zitiert hat, dass die NATO mal gegründet wurde, um die Russen draußen, die Amerikaner drin und die Deutschen unten zu halten. Und dass die Deutschen jetzt wieder aufrüsten, hat Trump dann gesagt, wir müssen vielleicht irgendwann den Punkt auch erreichen, wo wir da sagen, nee, nicht zu viel. Aber das heißt, so weit ist es angekommen bei ihm, dass da jetzt wirklich was passiert. Und das war nicht nur schön und ja, ein glücklicher Zufall, sondern das war wirklich auch Teil der Strategie für dieses Treffen, ihm das sehr deutlich zu machen. Und wir haben gehört, dass es hinterher auch beim Mittagessen dann auch nochmal um einen anderen Punkt ging, den Trump ja häufig anspricht, nämlich die EU, die ja bekanntlicherweise aus seiner Sicht nur dafür gegründet wurde, um Amerika mal so richtig wirtschaftlich auszunehmen. Dass da auch eben gefragt wurde, auch von seiner Seite durchaus interessiert, wie ist das denn? Und dass man da nochmal sehr klar gemacht hat, dass Europa ein Kontinent war, der eben immer Kriege hatte und dass das der Versuch war, das ein bisschen zu stoppen, indem man halt ein bisschen zusammenarbeitet auf diesem sehr blutigen Kontinent. Und das sind natürlich Dinge, wenn die denn wirklich mehr als eine halbe Stunde im Gedächtnis bleiben, die vielleicht eine Wirkung haben, die vielleicht auch Politik verändern können. Und so gesehen, also hat er da schon Punkte gemacht.
Zum Thema EU ist es ja nun auch so, dass uns interessiert, kommen jetzt diese großen Zölle, die angedacht sind. Und dazu hat Noah tatsächlich auch eine Sprachnachricht geschickt und eine Frage gestellt.
Und zwar würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, ob Merz es hinkriegt, dass Trump vielleicht wirtschaftlich ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen gesettelter, berechenbarer, wie auch immer, und vielleicht von den Zöllen mal gänzlich Abstand nimmt, zumindest was die Europäische Union angeht. Ist ja doch ein bisschen wild, was aktuell abgeht.
Also, dass Donald Trump von den Zöllen Abstand nimmt, das glaube ich in dem Sinne nicht, weil es ist ja bekanntlich sein Lieblingswort.
Tariffs. I love tariffs.
Ist sein Lieblingswort. Aber was ich interessant fand, auch in den Gesprächen, die Friedrich Merz dann danach geführt hat und die Interviews, dass Friedrich Merz so angedeutet hat, dass er sich durchaus als Ansprechpartner in Europa für Donald Trump sieht, was jetzt Zölle angeht, als einen Ansprechpartner, weil es ist klar, die Zölle verhandelt nicht ein Land, nicht Deutschland mit den USA, sondern die Zölle verhandelt die EU-Kommission für uns alle. Und das fand ich so einen interessanten Move von Merz, weil er so gesagt hat, ja, aber ich glaube, ich bin da in einer ganz guten Position. Und natürlich, ich meine, wir sind ja die größte Wirtschaftsmacht in der EU. Dann haben wir noch diese fette Autoindustrie. Also von daher ist schon klar, dass der Bundeskanzler da ein ganz besonderes Interesse hat. Und es war so, ich glaube, in der DDR hat man immer gesagt, überholen ohne einzuholen. Und ich glaube, das ist das, was er jetzt gerade versucht hat, so wenn man auf die Europäer schaut, sich so ein bisschen nach vorne hinzustellen. Wobei total klar ist, ich meine, Markus, du warst ganz lange in Brüssel, ganz vorne steht Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionschefin.
Ich glaube, was man auch gesehen hat, ich habe eben schon gesagt, wie lange bleibt sowas im Gedächtnis? Trump hat von sich aus gesagt, dass die EU ja diese Zölle verhandelt. Im Gespräch im Oval Office.
Das ist ein Lernprozess.
Das ist ein Lernprozess. Oh. Das hat er in der Vergangenheit gar nicht gewusst. Er hat gesagt, wo ist eigentlich der deutsche Handelsminister? Ach, haben wir schon länger nicht mehr. Macht alles die EU. Jetzt wusste er das von sich aus und ich hatte auch das Gefühl, er war ein bisschen stolz, dass er es wusste.
Ja, weißt du, ich weiß was. Oder man kann sagen, steter Tropfen.
Ja, oh Gott.
Aber die Frage ist schon, wo kommt man da raus? Ne? Weil wir freuen uns jetzt, wenn er 50% sagt und morgen wieder 25. Nur 25 ist in der Welt des globalen Handels trotzdem eine Katastrophe. Also die Wahrnehmbarkeitsschwelle wird immer höher geschraubt. Sozusagen, ach, 50 nur ist ja wenig. Nein,
es bleibt
4 ist schon viel oder 7 ist schon viel.
Und es bleibt unberechenbar, ne? Weil er.
Und was Noah sagt, weißt du, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass man ihn da irgendwie in den Griff bekommt? Ich glaube, da ist die Antwort total nein.
Aber das kann nicht das Ergebnis sein, irgendwo 50% Zölle haben. Das ist das Ende des Handels.
Das stimmt, aber. Weißt du, ich meine nur wegen berechenbar und was Noah sagt, kann man denn da nicht irgendwas machen? Und ich glaube, dass halt Donald Trump, ja, schwer beeinflussbar ist. Das ist jetzt auch, weißt du, so eine Nullaussage, weil wir reden ja über Donald Trump und sein Mittelname ist unberechenbar. Also von daher, ich bin gespannt, was dabei rauskommt bei den Zöllen.
Und man muss es einfach auch sehen, dass es man darf es nicht zu sehr volkswirtschaftlich analysieren. Ich glaube, es ist einfach ein innenpolitisches Argument, wenn er da quasi sagt, wir drehen da jetzt noch eine Schraube weiter an. Da punktet er halt bei seiner Basis zu Hause mit und deswegen wird das gemacht. Und dann kann er aus 50 75 werden und morgen wieder 25. Also ich glaube, da wird nichts mathematisch berechnet, was jetzt irgendwie gut für die amerikanische Wirtschaft wäre, sondern es ist ein Argument, ein Instrument, sich zu profilieren oder halt stark zu wirken. Und so wird das vor allen Dingen genutzt.
Dann haben wir von Elli noch die Frage bekommen, was gab es zum Mittagessen? War das vielleicht auch entscheidend für die gute Stimmung?
Also das Mittagessen war ja nach dem Treffen im Oval Office. Und bei dem Mittagessen gab es Salat, es gab Steak und, was offenbar ganz wichtig ist für Friedrich Merz, es gab auch Nachtisch. Das haben wir gelernt, dass der Bundeskanzler Nachtisch schätzt. Und das war ein Donut mit Cremefüllung. Und dazu gab es Wasser und Coke, weil
natürlich
kein Alkohol.
Weil Donald Trump ja keinen Alkohol mag.
Ach so.
Aber es war auch Mittag. Also,
Made in America so ein bisschen. Steak, Donut. Okay.
Ich meine, es ist das Weiße Haus.
Gut. Und das Lustige ist ja auch, während wir uns natürlich hier drauf konzentrieren, wie war das? Und für uns ist das ja der wichtigste Besuch überhaupt gewesen, jetzt erstmal. Ist es ja für die Amerikaner, ist Friedrich Merz ja so ein bisschen zur Randfigur geworden. Denn irgendwann, man muss sich das ja so vorstellen, es sitzen ja auch amerikanische Journalisten da und die versuchen das natürlich auszunutzen, wenn sie da eingeladen werden, ihre Fragen an Donald Trump ranzubringen. Und irgendwann ging es um Elon Musk. Und offensichtlich ist, kann man sagen, ist Merz da Zeuge geworden, wahrscheinlich von einem nächsten großen Eklat. Vielleicht könnt ihr es nochmal erzählen, was da gefragt worden ist und was geantwortet wurde.
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass mit Ausnutzen, dass amerikanische Journalisten Fragen stellen zu anderen Themen, weil für uns ist Friedrich Merz die Nummer eins und das Nummer eins Thema, aber in den USA waren zwei Themen sehr wichtig. Das eine war, dass Trump mit dem chinesischen Präsidenten bzw. Parteichef Xi telefoniert hat, und das andere war eben Elon Musk. Und befragt nach Elon Musk hat dann Trump irgendwann auch in einer sehr langen Antwort gesagt, er sei ja sehr enttäuscht, I'm disappointed. Und während der Pressekonferenz und des Mittagessens hat das dann Elon Musk aufgenommen und seinerseits was auf X gepostet. Und ich würde sagen, deren Beziehung, die da mal war, ist komplett durch die Decke gegangen. Und jetzt auch was Amerikanisches, gloves are off. Also ne, die Handschuhe sind ausgezogen und jetzt gibt's, entschuldigt bitte die derbe Aussprache, in die Fresse. Weil ich finde, man kann das, was jetzt gerade passiert, wirklich nicht anders nennen zwischen Elon Musk und Donald Trump.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz da ein bisschen eintauchen. Was passiert da und muss Donald Trump Angst haben, dass Elon Musk vielleicht auspackt? Weil er hatte ja Einblick in diverse Akten.
Also ich glaube, er ist auf jeden Fall vorsichtig, was da gerade passiert. Umgekehrt hat er natürlich in der Vergangenheit schon bewiesen, wie er selber gesagt hat, er kann auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und es passiert ihm nichts. Also ich glaube,
wer hat das gesagt?
Donald Trump
hat das gesagt. Und der Beweis wäre jetzt noch zu erbringen. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Aber er ist schon natürlich jemand, der sehr über sehr, sehr viel, sehr schmerzfrei im Zweifel hinweggeht. Man muss sehen, was da jetzt rauskommt. Aber ich glaube, er wirkte trotzdem weiter sehr, sehr souverän. Und Musk ist für ihn, auch wenn es der reichste Mann der Welt ist, auch nur einer, der hier mal kurz gearbeitet hat. So hatte ich den Eindruck mehr.
Andererseits ist er jetzt der reichste Mann der Welt und er kann schon Schaden anrichten bei Donald Trump. Und du hast ja auch gesehen, als wir da waren, dass sich das Thema dann sehr stark auf Elon Musk gegen Donald Trump fokussiert hat. Aber wie gesagt, auch ohne Elon Musk wäre Friedrich Merz nicht die Nummer 1 Nachricht in den USA gewesen.
Okay. Und das ist auch, muss man ganz ehrlich sein, wir sind ja hier im Hauptstadtstudio und da kommt auch öfter mal der kosovarische Ministerpräsident beim Bundeskanzler vorbei. Und dann fragen wir jetzt auch nicht allzu viel, wie es jetzt im Kosovo weitergeht, sondern fragen dann nochmal aktuell zu den Zurückweisung an der Grenze oder zum Investitionsbooster. Also wir nutzen dann natürlich auch die Gelegenheit, und das machen amerikanische Journalisten genauso, für die ist sozusagen Friedrich Merz auch nur ein Staatsgast. Da gibt es dann häufig eine Höflichkeitsfrage und dann versucht man natürlich den eigenen Präsidenten, in dem Fall bei uns wäre es dann der Kanzler oder der entsprechende Minister, nochmal zu ein paar anderen Themen zu befragen.
Okay, was glaubt ihr jetzt, wie es weitergeht? Also Friedrich Merz hat ihm ja eine Einladung ausgesprochen, hat ihn nach Deutschland eingeladen. Glaubt ihr, Donald Trump kommt zu uns?
Also er hat ja offenbar die Einladung angenommen und ich gehe auch davon aus, dass er irgendwann kommt. Aber jetzt beginnt sowieso so ein Reigen von Treffen verschiedener Staats- und Regierungschefs, weil du hast in 10 Tagen nächstes Wochenende, nicht Pfingsten, das Wochenende danach, da fährt Markus hin, den G7-Gipfel in Kanada und dann treffen die sich Ende des Monats in Den Haag, da ist der NATO-Gipfel. Also die werden sich jetzt häufiger sehen und es kann gut sein, dass wir auch noch so ein bisschen hin und her, ich weiß nicht, ob SMS und WhatsApp signalen oder was auch immer sie jetzt an Nachrichten, Botschaftssystemen nehmen. Aber ich habe den Eindruck, da ist was entstanden, also eine Arbeitsbeziehung entstanden und die wird dann immer gern mal ein bisschen mehr ausgeschmückt.
Ja, jetzt sind wir so erleichtert darüber, dass da was entstanden ist und dass das irgendwie nicht explodiert ist. Aber ich bin trotzdem ein bisschen zurückhaltend, weil wir haben uns ja alle sehr viele auch Gedanken darüber gemacht, was Donald Trump für ein Politiker ist, was er in seinem eigenen Land bewegt oder, sagt der eine, der andere sagt, anrichtet. Wenn wir gucken, wie er mit Universitäten umgeht, wie da Abschiebungen gerade organisiert werden. Und ich frage mich, ist das jetzt wirklich so ein Grund, total happy zu sein? Also es ist gut, dass es nicht explodiert ist, aber sozusagen, sind wir da so ein bisschen, schwimmen wir da jetzt gerade so mit in der Seligkeit, dass das irgendwie ganz auf einer persönlichen Ebene ganz gut gelaufen ist?
Also Seligkeit ist es überhaupt nicht. Ich finde, das ist total pragmatisch, dass du halt die USA brauchst und dann brauchst du eine gute Arbeitsbeziehung. Und wenn das jetzt der Weg dahin sein sollte, dann ist das so. Wir können davon ausgehen, dass Donald Trump trotzdem Dinge tut und sagt, die wir einfach echt schwierig finden. Und dadurch, dass jetzt der Friedrich Merz mit Donald Trump vielleicht einen okayen Anfang hat, heißt es ja nicht, dass Friedrich Merz der Meinung ist von Donald Trump und dass wir das auch alle so sehen. Es ist einfach so, die USA sind wichtig. Die sind wichtig, was halt diesen Krieg Russland gegen die Ukraine angeht. Die sind wichtig, ne, weil wir diese Zölle abwehren wollen. Und auch ansonsten, wie die Welt sich dreht, hat nach wie vor mit den USA zu tun. Ich glaube, dass Donald Trump dafür verantwortlich ist, dass insgesamt der Einfluss der USA geringer wird, eben weil er sich so verhält, wie er sich verhält, weil er diesen Wert und dieses Gewicht, was die USA haben, nicht so pflegt, wie man das eigentlich tun sollte, sondern er geht ja damit liederlich um. Und das ist eine Entwicklung, das hat Donald Trump zu verantworten. Und wir als großes Land in Europa müssen halt zusehen, dass wir mit denen zurechtkommen, aber ohne zu kriechen.
Sehr schönes Schlusswort. Anna Engelke, Markus Preis, nach 34 Stunden Dauereinsatz, direkt vom Flughafen hierher gekommen. Vielen, vielen Dank für diesen Einsatz und für diese Einschätzung. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Oliver Kalkofe und Oliver Welke sind die fabelhaften Boomer Boys. Und das Wissen dieser beiden über Filme, Fernsehserien und Unterhaltungsshows, ob von übermorgen oder vorgestern, ist schier unendlich. Kalk und Welk sind waschechte Nerds, die zwar zwischen Programmzeitschriften, Videokassetten und Schwarz-Weiß-Fernsehen aufgewachsen sind, für die das Internet aber längst kein Neuland ist. Sie schrecken auch nicht davor zurück, sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen, meinungsstark aber längst nicht immer einer Meinung. Garantieren Sie jede Woche für einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, immer montags in der ARD Audiothek und mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Ja, das war, finde ich, eine sehr, sehr spannende Folge. Ich habe sehr viele neue Einblicke bekommen ins Oval Office und in diese ganze verrückte Welt da drüben. Ich hoffe, euch ging es genauso. Wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns gerne, erzählt gerne davon weiter. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Ihr könnt mir auch gerne per Insta schreiben. Ich sage danke und tschüss, bis nächste Woche.